Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Einer der Höhepunkte jedes Jahr, der Verleihung des Negativpreises von Netzwerk Recherche an jene Organisationen oder Institutionen, von denen wir berechtigterweise das Gefühl haben, dass sie es nicht so ganz ernst meinen mit dem, was wir unter Pressefreiheit verstehen, sondern eher als Informationsblockierer. Es war vor 11 Jahren, 2002, als hier ein Bundesminister auftauchte, der damals diese verschlossene Auste erhielt. Er hieß Otto Schily. Er kam persönlich vorbei, landete in der Nähe mit seinem Hubschrauber, stürmte mit seinen 3-4 Bodyguards rein, nahm den Preis entgegen, erklärte uns kurz und knackig, warum wir alle ein bisschen bescheuert sind und er den Preis nicht verdient hat, und stürmte mit dem Preis davon. Ich muss sagen, es war ein denkwürdiger Auftritt und irgendwie fand ich es im Nachhinein auch richtig gut. So kurz beschimpfen, wieder abhauen, so wie Schily war. Man kann sich, also er war da in Hochform. Dieses wird uns heute nicht passieren. So viel war weg.
Ja, der NDR-Journalist Kuno Haberbusch vor 4 Stunden bei der Jahrestagung der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche in Hamburg. Wer ist denn nun der Informationsblockierer 2013? Gleich mehr. Mehr auch gleich zur Abschaltaktion des griechischen Fernsehens und Rundfunks ERT oder ERT und das Bekenntnis eines ehemaligen RIAS-Verantwortlichen: Ich war ein kalter Krieger. Und wie immer natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
New Order bei Radio 1. Und hier wie versprochen nun die Auflösung. Nochmal Kuno Haberbusch.
Dieses wird uns heute nicht passieren. So viel war weg. Es gab eigentlich gar nicht so lange Überlegungen, wen wir in diesem Jahr diesen Preis verleihen. Wir waren uns relativ rasch einig aufgrund verschiedenster Vorkommnisse. Auch 11 Jahre nach Otto Schily wird wieder ein Bundesminister mit seinem Ministerium diesen Preis erhalten. Und wir haben uns eindeutig entschieden, diesmal, es ist dasselbe Ministerium, nämlich das Bundesinnenministerium.
So hieß es also heute gegen 14.10 Uhr in Hamburg während der Jahrestagung der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Die verschlossene Auster ist, wir haben es vorhin gehört, ein Negativpreis. Er wird verliehen für Informationsblockierer, die FIFA, Energiekonzerne, der Bundesverband Deutscher Banken, Putin, Aldi. Die Liste der Verweigerer ist lang. In den letzten Jahren hat sich das ganz schön angesammelt. Nun also dabei auch das Bundesinnenministerium zum zweiten Mal. Mit welcher Begründung aber? Gut, dass Vera Linz aus Hamburg live zugeschaltet ist. Vera, auf welchem Missstand fußt denn diese Entscheidung? Worauf will uns das Netzwerk Recherche genau hinweisen? Mit dieser symbolischen Geißelung, muss man ja sagen.
Man will darauf hinweisen, dass der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich etwas getan habe, was keine Bundesregierung vor ihm gewagt hat, nämlich das Recht auf Auskunft zu bestreiten. Und konkret geht es um 2 Fälle, nämlich einmal um die Anfrage des Journalisten Hans-Wilhelm Saure zur Rolle ehemaliger Nazis beim Bundesnachrichtendienst und um die Anfrage 2 Reporter zu den Medaillenvorgaben deutscher Athleten bei Olympia. Beide Male wurde die Auskunft ja abgelehnt. Ich habe mit Georg Mascolo, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur, der die Rede zur verschlossenen Auster gehalten hat, gesprochen und habe ihm gebeten, seine Bewertung dieser Vorgänge noch einmal für uns zusammenzufassen.
Es sind 2 Punkte. Das eine ist, dass das Bundesinnenministerium etwas getan hat, was keine Bundesregierung zuvor sich getraut hat, nämlich zu bestreiten, dass Journalisten einen Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden haben. Erst das Bundesverwaltungsgericht hat sie daran erinnern müssen, dass es den Artikel 5 des Grundgesetzes gibt, der einen solchen Auskunftsanspruch manifestiert, solange es kein Gesetz gibt. Und der 2. Punkt ist, dass ich keine Behörde in diesem Land kenne, kein Ministerium, das das Informationsfreiheitsgesetz so restriktiv auslegt, wie es Hans-Peter Friedrich und seine Beamten tun. Sie wehren sich mit Händen und Füßen. Einen Fall habe ich beschrieben. Und wenn sie dann vor Gericht unterliegen, verlangen sie Journalisten 5-stellige Gebühren ab für die Einsicht in Unterlagen. Das ist falsch. Und ich hoffe, dass das Bundesinnenministerium nach der verschlossenen Auster über seine Position nochmal nachdenken wird.
Sie haben positiv festgestellt, dass die Deutschen ihr Interesse an der Transparenz entdeckt haben, dass es immer mehr Auskunftsersuchen gibt. Aber Sie haben auch kritisiert, dass Journalisten noch zu wenig über das Informationsfreiheitsgesetz wissen und es zu wenig auch nutzen demzufolge.
Ja, obwohl dieses Gesetz seit fast 8 Jahren in Kraft ist, habe ich den Eindruck, dass wir noch so ein bisschen am Beginn einer Revolution stehen. Der Freedom of Information Act, wenn man so will, die Mutter des Gedankens, wird in Amerika von Bürgern, aber auch von Journalisten sehr regelmäßig gebraucht. Hier kommen die Dinge erst langsam in Gang, auch bei uns Journalisten. obwohl die fantastischen Möglichkeiten, die wir mit der Informationsfreiheit haben, einen besseren und umfassenderen und gründlicheren Journalismus erlauben. Insofern kann ich nur sagen, ran an die Akten, das Gesetz lässt es zu, jetzt ist es an uns.
Laudator Georg Maskolo, wäre apropos verschlossene Auster, Spiegel-Chefredakteur, ex davor, wie offen hat er denn kommuniziert, was er jetzt macht?
Das hat er eigentlich gar nicht. Er hat gesagt, er kann es noch nicht sagen. Ich habe ihn natürlich danach gefragt, aber er will noch nicht rausrücken damit, wo wir ihn in Zukunft sehen werden.
Ja, auch interessant, weil er die ARD gerügt hat, insofern, dass er Transparenz anmahnt. Da sind wir dann schon gleich beim nächsten Thema, glaube ich. Die verschlossene Auster ist ja ohne Zweifel eigentlich der mediale Höhepunkt des Jahrestreffens. Aber das Netzwerk Recherche hat beim Jahrestreffen eher dann doch sowas wie einen Werkstattcharakter. Diskussionspanel, Vorträge, Lesungen, Networking. Also auch der Erfahrungsaustausch. Du bist nicht Mitglied des Netzwerks Recherche, muss man ausdrücklich nochmal sagen. Wurdest jedoch gebeten, mit journalistischer Distanz Gesprächsrunden zu leiten. Was war denn für dich das Wichtigste?
Also du hast recht, das Wichtigste ist eindeutig der Werkstattcharakter. Ja, Panels, in denen es um die Anwendung von Internet-Tools wie anonyme Briefkästen oder Suchmaschinen geht, aber auch Panels zu speziellen Recherchen, zum Beispiel über Bushido, die waren hier oft überfüllt. Aber natürlich spielen medienpolitische Themen auch eine Rolle, wie etwa in dem Panel, bei dem ich dabei war, zur Transparenz bei ARD und ZDF. Vor 2 Monaten wurde ja die AG Open ARD und ZDF ins Leben gerufen. Diese AG möchte, dass alle Ausgaben bei den öffentlich-rechtlichen transparent und öffentlich zugänglich gemacht werden. Die AG hat sich zur Republika im Mai in Berlin erstmals getroffen und die Frage lautete natürlich heute, wie geht es weiter damit? Lutz Marmor, der NDR-Intendant und ARD-Vorsitzende, hatte ja schon am Anfang Juni beim NRW-Medienforum angekündigt, dass man nach der Sommerpause mit konkreten Ergebnissen in Sachen Transparenz an die Öffentlichkeit gehen wolle. Und ich habe ihn nun aber gefragt, was uns denn da nun genau erwartet.
Wir arbeiten dran, wir möchten bestimmte Sendeminuten prototypisch ermitteln, wenn es geht, meinetwegen, was kostet eine Minute Tagesschau, was kostet eine Minute Tatort, wie teilen sich die Kosten eines Tatorts etwa nach Kategorien auf, so etwas könnte man machen.
Da können wir also gespannt sein, was im Frühherbst uns da präsentiert wird. Der zweite Gesprächspartner in der Runde war Marco Maas von Open Data, ARD und ZDF. Und er kündigte ein kleines Unterprojekt der AG an. Ihm geht es nicht nur um Transparenz, sondern auch darum, gegen die Depublizierungspflichten von ARD und ZDF vorzugehen. Und er plant eine Art Depublizierungsfriedhof.
Was ich gerne zu Fall bringen möchte, ist die 7-Tage-Publikationsgrenze. Wie ich das erreichen möchte, ist, ich möchte mir automatisiert die depublizierten Inhalte, also nach 7 Tagen müssen in der Regel die meisten Inhalte, die ARD und ZDF produzieren, müssen wieder vom Netz genommen werden. Das wird maschinell automatisch gemacht. Die Daten möchte ich sammeln. Also was weiß ich, vergangenen Dienstag gab es eine Reportage mit dem und dem Thema, den und den Leuten, die da drin vorgekommen sind, und die war 45 Minuten lang. Da möchte ich das auf einer Plattform sammeln, wo dann Leute kondolieren können und sich darüber ärgern, dass diese Serie oder diese Sendung nicht mehr ausgestrahlt werden kann oder nicht mehr im Netz verfügbar ist oder sonst irgendwo. Und aus den Daten, die ich daraus kriege, möchte ich auch so eine Art Schuldenuhr machen, also wo man sagen kann, so und so viele Minuten, Sendeminuten werden jeden Tag, jede Stunde, jede Minute depubliziert.
Ja, und der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor fand diesen Vorschlag ganz interessant, sagt, er wird das mal prüfen und sich das anschauen, ob man da mitmachen will. Aber was ich auch spannend fand, er sagte, er habe den Eindruck, dass diese 7-Tage-Regelung vielleicht auch fallen könnte, denn zumindest gäbe es in der Politik eine gewisse Offenheit, mal über diese ganze Depublizierungspraxis neu nachzudenken.
Aber Transparenz ist ja nicht nur jetzt herauszukriegen, was depubliziert wurde, sondern überhaupt die ganze Struktur der ARD mal ein bisschen transparent zu machen. Da hörten wir letzte Woche hier im Medienmagazin die RBB-Intendantin Dagmar Reim. Sie sagte, mehr Transparenz ist möglich, aber es muss auch Vertraulichkeit geben dürfen, zum Beispiel bei Verträgen. Gibt es darüber inzwischen Einigkeit?
Nee, darüber gibt es gar keine Einigkeit. Im Grunde sagte Lutz Marmor heute dasselbe. Er hat auch verschiedene Beispiele gebracht, Fußballrechte, Verträge von Talkshow-Moderatoren und so weiter. Meine Erkenntnis daraus war, man muss das wirklich, das habe ich ihm auch vorgeschlagen in der Runde, man muss das wirklich einzeln beleuchten und transparent machen, warum man da jetzt etwas sagen kann oder etwas nicht sagen kann. Also da wäre auch sozusagen eine Tabelle, eine Übersicht eigentlich ganz hilfreich.
Und das Streitgespräch zwischen Marco Maas und Lutz Marmor und Vera Linz dann morgen online. Und wie man das dann kriegt, wie man das hören kann, per Twitter, Comedy Magazin oder Facebook. Und dann wird das alles schon geshared werden, wie man so schön sagt. Vielen Dank nach Hamburg. Tschüss, Vera.
Tschüss.
Oh, oh, oh.
11. Juni in den letzten Abendstunden. Es sah aus wie nach einem Staatsstreich. Radio- und Fernsehzentralen wurden mit Polizei umstellt. Bewaffnete Männer besetzten Sendeanlagen. Ein Sprecher der Regierung erklärte den Medienverbund für aufgelöst. Die Radio- und Fernsehjournalisten wichen nicht vom Platze, sendeten im Internet weiter. Andere Länder übernahmen das Signal. Menschenmassen protestierten, sangen Lieder, Streiks folgten. Ja, nur dass das kein Staatsstreich ist, sondern die demokratisch gewählte Regierung Griechenlands, als dass sie sagte, wir machen jetzt hier mal Schluss. Das sei ein Beispiel für mangelnde Transparenz und unglaubliche Verschwendung, was da im Radio und im Fernsehen läuft. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorgang. Ich habe vor der Sendung mit dem Investigativjournalisten Tasso Teloglu gesprochen. Einer der wenigen, muss man leider sagen, der in der Eurokrise Missstände aufdeckt, wie zum Beispiel die Schmiergeldzahlungen vom deutschen Siemens-Konzern in Griechenland. Und ich fragte ihn eine ganz einfache Frage, weil ich habe das in mehreren Blättern mal so und mal so gelesen. Wie denn eigentlich der Status von ERT, so ist ja der Name dieser griechischen Fernseh- und Radiostation, von 3 nationalen TV-Programmen, 7 landesweiten Radios und 16 regionalen Radios ist. Ist das nun ein Staatsfunk oder ist das öffentlich-rechtlich oder ist das sogar beides?
Es ist klar, dass ERT ein Staatsfunk ist. Es ist klar von der, rechtlichen Seite, auf der Grundlage der bestehenden Gesetze, aber auch was die Praxis betrifft. Wie funktioniert ERT? Jede gewählte Regierung installiert ihre eigenen Leute als Leitung der Sender, die sie vorher genannt haben. Und die tägliche Praxis sieht so aus, dass der sogenannte Informationsminister, der ist praktisch der Regierungssprecher, sie sind nicht immer identisch, also die zwei Funktionen sind nicht immer identisch, aber der jetzige Regierungssprecher und Informationsminister schickt täglich kleine Zettel, E-Mails und telefoniert ständig in das Programm hinein. Er veranstaltet das Programm mit und ich muss sagen, der Ablauf zum Beispiel der Nachrichtensendungen, der Abendnachrichtensendungen sind so, dass da notiert wird, welche Sachen notwendig für die Regierung sind und sie werden auch ausgestrahlt. Aber dazu muss ich auch sagen, dass die Parteien, die Oppositionsparteien oder auch die Parteien, die mitregieren, genau dasselbe gemacht haben. Sie haben sich diesem Klima angepasst und dieser Praxis angepasst und sie versuchen auch ihre eigenen Wünsche durchzuboxen. Das ist keine öffentlich-rechtliche Gestalt von Radio und Fernsehen, so wie wir sie im übrigen Europa kennen.
Aber wie erhält ERT seine Gelder?
Wir bezahlen in der Monatsrechnung der Stromgesellschaft, die bei uns immer noch staatlich ist, 4,25 Euro Pfennig für ERT. Diese Gebühr summiert sich auf 300 Millionen Euro im Jahr. Das ging bis vor 2 Jahren ausschließlich zu ERT. Seit 1,5 Jahren ist es so, dass die Regierung über 40 Millionen Euro von dieser Kasse für die Solarunterstützung abzweigt.
Kann man sagen, dass trotzdem so der Anschein in der Gesellschaft ist, dass das öffentlich-rechtlich ist oder ist das eine völlig falsche Interpretation auf verschiedener deutscher Printmedien zum Beispiel?
Die deutschen Printmedien, die das wiederholen, reproduzieren die Verhältnisse hierzulande. Das ist keine öffentlich-rechtliche Anstalt von Radio und Fernsehen. Und ich will nur ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Biografie nennen. Ich habe 2-mal in meinem Leben für diese Anstalt gearbeitet. Das eine Mal war ich jung. Ich hatte gerade 4 Jahre angefangen und ich war im Radio. Und da kehrte der damalige Ministerpräsident Papandreou im Jahre 88 aus London zurück, wo er operiert wurde. Vor seiner Ankunft im Athener Flughafen, im alten Flughafen, nicht im heutigen Flughafen, wurden uns fertige Texte verteilt, was wir zu sagen haben. Und die wurden von ganz oben verteilt. Es war eine Personalkult ohnesgleichen in einem demokratischen Land. Ich habe mich damals geweigert, diesen fertigen Text zu lesen und ich musste gehen.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem eigentlichen Akt jetzt der Auflösung. Das mutet ja fast paradox an, dass jetzt die stärkste Fraktion der Regierungskoalition, nämlich die Neodemokratia, allein nun ERT für aufgelöst erklärt, um ERT wieder neu zu gründen, also im Prinzip ein reformiertes System zu schaffen. Schaden die damit sich nicht selbst?
Es gibt zwei Sachen. Erstmal die Verpflichtung des griechischen Staates und der heutigen griechischen Regierung, 4.000 Beamten bis Ende Juni loszuwerden und insgesamt 25.000 Beamten innerhalb der Verwaltung zu bewegen. Das heißt, von einem Amt, wo sie nicht gebraucht werden, zu einem anderen Amt, wo sie gebraucht werden. Mit dieser Hausaufgabe ist die Regierung nicht in Ordnung. Das heißt, sie hat ihre Hausaufgabe bis jetzt nicht gemacht. Das ist das vierte Mal, dass wir gegenüber unseren Kreditgeber nicht konsequent sind zu dem, was wir versprochen haben. Und deswegen dachte die Umgebung von Samaras, ein Schachzug wäre geboten, um die ausländischen Kreditgeber zu überzeugen, dass die Regierung den Willen hat, sowas zu bewerkstelligen. Das ist die eine Sache. Nun, warum wurde aber ERT gewählt? Das könnte auch mit einer anderen Behörde passieren. Erstmal muss man sagen, dass Samaras die ERT nicht mag. ERT hat bis jetzt sehr offen gestreikt. Gestern Abend in einem Kongress der Jugendorganisation der konservativen Parteien hat Samaras aufgezählt, wie viele Tage ERT gestreikt hat. Und das stimmt alles. Und zweitens streikte immer wieder ERT, als Samaras einen wichtigen Termin hatte. Das heißt, man konnte seitens der ND diesen Riemen der Propaganda für die eigenen Zwecke nicht gebrauchen an den Tagen, wo Erfolge für die Politik des Ministerpräsidenten zu verbuchen waren.
Also ist das eher eine Strafaktion?
Es ist auch eine Strafaktion.
Ist der Vorwurf denn zumindest gerechtfertigt,
dass... Aber es ist nicht nur eine Strafaktion.
Sondern man muss also auch diese Beamten, diese Vorgaben der Troika erfüllen und das kann man, indem man, ich sag mal, wie bei einem Ballon Sandsäcke abwerfen, um wieder an Fahrt zu gewinnen.
So ist es, nur die Mathematik stimmt nicht. ERT wird bis jetzt von den Gebühren bezahlt. Jetzt höre ich, dass jeder Kollege, der gehen muss, Techniker oder Beamte, der da gearbeitet hat, eine Abfindung von 25.000 Euro bekommen wird. Wer bezahlt dieses Geld? Meines Erachtens unser Staatshaushalt 2013. Nur dieses Geld ist nicht im Budget enthalten, dass wir auch unseren Kreditgeber und dem Parlament vorgeschlagen haben Anfang des Jahres. Das heißt, die Sparmaßnahmen wegen ERT werden dazu führen, und das ist das Paradoxon, dass ein neues Loch klafft in der Art und Weise, in der ERT abgewickelt wird.
Wie Tassos Teloglu den Vorwurf der ND, der Neodemokratie, einschätzt, ERT wäre ein Beispiel für Intransparenz und Verschwendung. Gleich hier auf dieser Welle nach dem Radio 1 Service.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit Teil 2 Interview ERT Tassos Teloglu. Er ist Investigativjournalist, war bei der ERT und ist jetzt nicht mehr, ist bei Sky TV, bei einer kommerziellen Konkurrenz, arbeitet auch mit der Süddeutschen Zeitung zusammen. Und ich fragte ihn, ist denn der Vorwurf von Intransparenz und Verschwendungssucht, den die Regierung angab für die offizielle Schließung von ERT, tatsächlich berechtigt?
Der ist gerechtfertigt, nur da wird mit Halbwahrheiten hantiert. ERT ist nicht besser und nicht schlimmer als jede andere Behörde der Griechischen Republik. Da werden Produktionen außer ERT vergeben, die viel mehr kosten, als wenn sie innerhalb der ERT produziert würden. Da werden Leute bezahlt, die gar nicht erscheinen. Keiner weiß, was für Material an Geräten, an Fahrzeugen und im Archiv die ERT besitzt. Übrigens, sie hat einen sehr wertvollen Archiv. All das passiert. Nur die Politiker haben dazu beigetragen, besonders was die Explosion des Personals betrifft, dass es so eine Größe bekommt, dass es nicht mehr zu verwalten ist. Das heißt, der jetzige Informationsminister Kevikoglu hat viele seiner Leute in ERT installiert und sie mit ganz guten Löhnen bestückt im Laufe des letzten Jahres. Sehr viele Programme sind an Parteigünstlingen vergeben. Es gibt zwei Töchter von ehemaligen Ministern der ND. Die eine war auch Kandidatin für die ND in Nordgriechenland, die nach den Wahlen die wichtigsten Sendungen bei ERT moderieren dürften. Und so weiter und so fort. Mit diesem Katalog werden wir nie aufhören. Das war die Praxis der eigenen Regierung von Ministerpräsident Samaras. Und vorher war es die Praxis der Regierung von PASOK und noch vorher von Karamalis, also den konservativen Ministerpräsidenten. Da hat sich nichts geändert. Deswegen ist es Heuchelei zu behaupten, dass die ERT ein intransparenter Geflecht sei. ERT sei natürlich intransparenter, haben auch die Gewerkschafter mitgespielt, die der sozialistischen Partei PASOK gehören. Aber das war sozusagen ein Tango für zwei. Die Macht hat mit den Gewerkschaften sozusagen die ERT in dieser Sackgasse geführt.
Es heißt, man wolle in wenigen Wochen mit circa 1000 Leuten weniger ERT neu organisiert starten, also dann bei etwa 1500, 1600 Menschen. Gelegentlich lese ich auch, dass man das nach dem Vorbild von ARD und ZDF machen will. Was kann damit gemeint sein?
Nichts, das ist eine Floskel. Die Leute, die das sagen, wissen gar nicht, was ARD und ZDF bedeutet, wie aufgebläht die Kosten auch hier sind, aus anderen Gründen. Aber auch, muss man sagen, in der Vergangenheit aus Parteibuchbesetzungen, besonders im Süden der Republik. Das alles wissen sie nicht, nur sie gauken vor Namen, die eine gewisse Autorität in Griechenland genießen, BBC, ARD und so weiter. Sie wollen natürlich, da trifft die Beschreibung das, was sie machen wollen. Sie wollen weg aus dem staatlichen Fernsehen zu einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber das ist nicht nur eine Frage der rechtlichen Definition. Das ist auch eine Frage der politischen Kultur eines Landes. Das heißt, in Deutschland wurde es auch verankert, dass das Fernsehen öffentlich und das Radio öffentlich-rechtlich ist. Nur es hat einige Jahrzehnte gedauert und einige Generationen gedauert, bis das auch in der Tagespraxis erfüllt wird, mit Leben erfüllt wird. Und wir wissen in einigen Fällen, dass es noch nicht erfüllt ist. Also ich glaube nicht, dass in zwei Monaten die Mentalität zu ändern ist. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit all diesen Versprechen.
Inzwischen, so hat man den Eindruck, hat sich die Regierung oder zumindest der stärkste Teil von ihr durch diese Aktion eher destabilisiert. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Das ist die wichtigste Frage. Das kleine ERT-Detail ist zu einer Regierungskrise gewachsen. Und das zeigen auch die Umfragen. Ich zitiere eine Umfrage von Freitagabend. 65% der Bevölkerung sei gegen die Schließung von ERT, obwohl es vor einer Woche vielleicht genau dieselbe Leute für die Schließung waren. Das zeigt, wie schlecht diese ganze Sache vorgenommen ist, also von den Zuständigen vorgenommen ist, wie schlecht sie ihre Entscheidung realisiert haben. Der Ministerpräsident Samaras hat sich jetzt gewissermaßen ins Abseits manövriert. Also er hat wenig Spielraum, Zugeständnisse zu machen, obwohl er einiges gemacht hat, das muss man ihm gestehen. Das heißt, er hat erstmal vorgeschlagen, dass die neue ERT, was immer das auch heißt, schneller wieder sendet, als geplant wurde. Das heißt, es wurde geplant, dass sie Ende August, Anfang September ausstrahlt. Er will das jetzt ab sofort machen. Das ist schon ein wichtiger Zugeständnis. Die zweite Sache ist, er will den provisorischen Verwalter das Recht haben, wieder Leute von den gefeuerten Leuten, den entlassenen Leuten einzustellen. Natürlich, da gibt es ein Detail und ein teuflisches Detail. Nach welchen Kriterien werden diese Leute ausgewählt? Ich glaube nicht, dass die Kriterien anders sein werden als die bisherigen. Und ein drittes Zugeständnis, was er vor zwei Tagen gemacht hat, ist, er hat zu sich im Büro den Juraprofessor Nikos Alevizatos bestellt, der einen Plan vor zwei Jahren geschrieben hat, zur Umstrukturierung der Erd. Und er hat ihm vorgeschlagen, dass Alevisatus gehört nicht der ND, und hat ihm vorgeschlagen, die Erd zu übernehmen, provisorisch zu übernehmen. Der Professor Alevisatus hat abgelehnt mit dem Argument, du kannst Erd nicht reformieren, wenn sie nicht ausstrahlt. Das heißt, mit einer geschlossenen Erd können diese Reformen nicht durchgesetzt werden. Aber das alles zeigt ein Willen des Samaras, seinen Fehler anzuerkennen und Zugeständnisse zu machen. Die andere Seite jetzt der Regierung, das heißt die Sozialisten und die kleinere demokratische Linke, beharren auf die Position, erst öffnen und dann diskutieren. Da müssen die noch ein paar Schritte machen, weil sonst fürchte ich, dass die jetzige Koalitionspartner sich nicht treffen würden und dann steuert das Land zu Neuwahlen. Ein Jahr nach den Wahlen, die uns von der Sackgasse von 2012 befreit haben. Das ist nicht gut. Jeder versteht in Griechenland, dass das Einzige, was das Land jetzt nicht braucht, Wahlen sind.
Meint Tasos Teloglou, er ist griechischer Investigativjournalist, war selbst bei der ERD, jetzt bei Sky TV. Ich bedanke mich für diese Einschätzung.
Ich danke auch.
Ja, Radio 1 mit dem Medienmagazin vom 15. Juni 2013. Und jetzt mal rund 60 Jahre zurück, Rücksturz in die Vergangenheit mit Rias Berlin, den Wochenschauen von damals aus Ost und West.
Seit Beginn dieses Jahres haben wir in dieser Sendung oft und mehr als uns lieb war über die Arbeitsnormen sprechen müssen. Nach dem Marsch der Arbeiter durch Berlin abends in den spontanen Kundgebungen in allen Bezirken Ostberlins wurde eine Parole ausgegeben. Eine Anweisung, die über den gestrigen Tag hinausging. Und die hieß, morgen geht es weiter. Wir treffen uns morgen früh um 7 Uhr auf dem Strausberger Platz. Das heißt, heute früh um 7 Uhr auf dem Strausberger Platz. Über diesen Kampf der sowjetischen Arbeiterschaft spricht jetzt zu Ihnen Ernst Czarnowski, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Liebe Ostberliner Kolleginnen und Kollegen, trete der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Strausberger Plätze überall auf.
Die SED-Regierung ist nicht mehr Herr der Lage. Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen.
Bevölkerung, Volkspolizei und sowjetische Besatzungsmacht haben innerhalb weniger Stunden den Putsch zerschlagen. Die aus West-Berlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Das war nicht das Werk demonstrierender Arbeiter. Das war das Werk von Banditen.
Das SED-Regime musste nachgeben und es wird weiter nachgeben müssen, weil es dem Wesen des totalitären Staates innewohnt, nicht nur alle Macht behalten, sondern die Macht ständig erweitern zu müssen. Und dass eine Machtminderung des Regimes eingetreten ist, kann von niemandem bestritten werden. Unmöglich aber ist es, unorganisiert gegen den Willen der Besatzung das Regime zu stürzen. Unmöglich ist es, unorganisiert die Macht zu übernehmen. Aber möglich ist es, die Machthaber so zu diskreditieren, dass niemand sie auf die Dauer halten kann. Und das ist geschehen.
Haben Sie ihn erkannt, eben zum Schluss? Als letzten hörten wir den SPD-Politiker Egon Bahr. Er war zu jener Zeit Chefkommentator des RIAS, der sich selbst im ORB vor 20 Jahren outete.
Ich war kalter Krieger.
Das ist ziemlich erstaunlich, weil er ist ja der Mitarchitekt mit Willy Brandt zusammen von Wandel durch Annäherung. Sie haben davon gehört, dadurch ist im Prinzip die DDR dann dem Grundgesetz beigetreten, kann man sagen, infolge dieser Politik, Wandel durch Annäherung. Und ich konnte ihn kürzlich befragen zu seiner Selbsteinschätzung, er sei ein kalter Krieger, bei einer Gelegenheit in der Rheinland-Pfalz-Vertretung in Berlin vor einer Büste von Willy Brandt. Aber hören wir doch selbst, wie er den Widerspruch auflöst, kalter Krieger gewesen zu sein und dann aber mit Vernunftpolitik gemacht zu haben.
Wir fühlten uns damals wirklich bedroht. Und deshalb blieb gar nichts anderes übrig, als die Verteidigungshaltung, das heißt kalter Krieger zu sein. Und das war ich auch. Und die zweite Frage von Ihnen ging zurück auf Kennedy. Das heißt, einen visionären Menschen, der die Realität mit der Fähigkeit, nach vorne zu gucken, verband. Dieses berühmte Wort, ich bin ein Berliner, war deshalb genial, weil es den Erwartungen der Menschen in Berlin West entsprach und hat auch zu diesem rauschenden Beifall geführt, was ihn nicht davon abhielt, am Nachmittag die wichtigere politische Rede zu halten vor der Freien Universität, nämlich Kooperation mit der Sowjetunion zur Erhaltung des Friedens. Beim ersten Vormittag, ich bin ein Berliner, habe ich gesehen, wie fröhlich Adenauer war und wie bedenklich Brandt. Und am Nachmittag bei der Rede habe ich gesehen, wie das Gesicht des alten Herrn sich versteinerte und Brandt sich freute.
Aber lassen Sie uns nochmal zum 17. Juni zurückkehren, wo Sie sagten, Sie haben sich bedroht gefühlt. Das war doch ein Aufstand in der Karl-Marx-Allee, Stalin-Allee damals noch. Strausberger Platz war der Ort, der symbolisch galt. Ernst Schanowski rief in Ihrem Programm auf, sucht die Strausberger Plätze überall. Wo fühlten Sie sich denn da in der Kufsteiner Straße bedroht?
Wir haben doch gesehen, dass die Menschen von der Stalin-Allee in die Innenstadt marschierten. Und wenn Sie so wollen, nach dem Gesetz oder den Regeln, die Lenin aufgestellt hatte, es beginnt mit wirtschaftlichen Forderungen, nieder mit den Normen, und es endet mit politischen Forderungen, nämlich wir wollen freie Wahlen. Und wenn die Sowjetunion damals nicht, rückwirkend gesagt, notwendigerweise eingegriffen hätte, hätten wir damals schon die Einheit bekommen. Das heißt, das war eine aufregende Geschichte unter dem Gesichtspunkt, der Rias hatte, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, mit seinen Sendungen und seiner Glaubwürdigkeit den Aufstand in der Zone ausgelöst.
Also das glauben Sie wirklich, dass Sie so den Funken hineingetragen haben, oder waren Sie der Initiator?
Nein, wir waren überhaupt nicht Initiator, sondern am Nachmittag des 16. Juni kam eine Abordnung der Streikleitung zu mir in den Rias und hat gesagt, wir sollten zum Generalstreik aufrufen, was wir als amerikanischer Sender gegenüber einer sowjetisch besetzten Zone gar nicht durften. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ihre 5 Forderungen, glaube ich, in ein vernünftiges Deutsch und eine vernünftige Reihenfolge gebracht. Und dann habe ich gesagt, das werden wir senden. Haben wir auch gemacht und haben dann im Laufe der nächsten 10 Tage feststellen müssen, durch die Berichte, die uns erreichten, es gab ja noch keine Mauer, dass exakt diese 5 Punkte, Wortlaut und Reihenfolge, in den Städten der noch nicht mal so genannten DDR erhoben wurden.
Die USAE hatte damals die Oberaufsicht über den Rias und ich habe gehört, die haben mächtig interveniert bei Ihnen, dass Sie doch nicht so, naja, die Situation anheizen, weil angeblich die Angst hatten vor dem Dritten Weltkrieg. Ist das richtig?
Also ich habe zum ersten Mal an diesem Abend einen Befehl von meinem amerikanischen Kontrolloffizier, der ein Kollege war, wir hatten ein gutes Arbeitsverhältnis, empfangen, nämlich wir sollten das nicht senden. Dass am nächsten Morgen um 6 Uhr oder 7 Uhr am Strausberger Platz sich alle trafen und habe mit ihm argumentieren wollen, dass es ganz unmöglich, dass die Sowjetunion, wenn sie eingreift, ihre Panzer auch nach West-Berlin rollen lässt. Und er sagte, dass wir brauchen darüber nicht zu diskutieren, ist eine Weisung des Hochkommissars, Botschafter in Bonn, Dr. Conant war das. Also habe ich dann den Vorsitzenden des DGB gebeten, in den Sender zu kommen, ihm das erklärt, und dann hat er eine Sympathieadresse für die Forderungen der Streikenden ausgesprochen, mit dem Schlusssatz auch, bedeutet das Verständnis für morgen früh 7 Uhr Strausberger Platz. Da war alles in Ordnung sozusagen.
Inwieweit spielt denn eine Rolle, dass der Koreakrieg existiert, also dass die USA dort involviert waren und die keinen Zwei-Fronten-Krieg gebrauchen konnten? Ist das damals besprochen worden?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte es nach meiner sicher lückenhaften Erinnerung auch nicht im Gedächtnis mehr präsent.
Nun, wie gesagt, wir stehen hier am Denkmal von Willy Brandt und irgendwann wurden Sie vom Kalten Krieger zum, ich sag mal, kühnen Strategen, der mit Herz und Verstand diesen Wandel durch Annäherung-Prozess in Gang brachten. Haben Sie dafür noch eine konkrete Episode in Erinnerung, wann das kippte von diesem, wir fühlen uns bedroht, wir müssen uns wehren, hin zu, wir müssen uns umarmen? Das ist es ja im Prinzip.
Das war insofern anders, als nach dem Besuch von Kennedy. Als der kam, stand die Mauer schon 2 Jahre. Völlig klar war, die beiden Großen, ohne uns im Einzelnen darüber zu informieren, waren zu demselben Ergebnis gekommen. Wir brauchen Stabilität, keinen Konflikt in Berlin, in Deutschland, in Europa. Und wir wussten also, das wird sehr, sehr lange dauern, die Teilung. Und daraus resultierte die zwangsweise Überlegung, wenn uns kein Mensch hilft, dieses Ding wegzukriegen, müssen wir überlegen, wie können wir es wenigstens für Stunden durchlässig machen, damit Menschen wieder auf die andere Seite und ihre Angehörigen sehen können. Das war der Anfang. Auch das konnten wir nur, weil auch die Sowjetunion zustimmte, zu Verhandlungen zwischen dem Senat und Ost-Berlin, ohne zu wissen, dass daraus mal ein großes Konzept würde, nämlich unterhalb der unkündbaren Siegerrechte deutsche Interessen zu verfolgen.
Wenn Sie jungen Menschen von Ihrer Lebenserfahrung sind, über 90, etwas in einem Satz irgendwie mitteilen könnten, irgend so eine Maxime, ein Lebensmotto, wie würde das sich anhören? Also gerade der jüngeren Generation, die möglicherweise doch eher darauf aus ist, in den Tag hineinzuleben und Spaß zu haben?
Also das persönliche Lebensmotto heißt, erkenne dich selbst. Überschätze dich nicht, unterschätze dich nicht. Wenn du dich überschätzt, wirst du komisch. Wenn du dich unterschätzt, ist schade.
Egon Bahr, der SPD-Politiker und damalige Chef vom RIAS, zu den Ereignissen um den 17. Juni.
Radio 1.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast Bonustrack, der zurückgeht in das Jahr 2011, vom 14. Mai genauer gesagt, in der Medienmagazin-Sendung, als ich Ihnen das Programm ERT3 EAT3 vorstellte. Hören Sie also eine Innenansicht aus dem griechischen Rundfunk.
Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund eines Streiks des Dachverbands der Gewerkschaften, der Journalistinnen und Journalisten der Radio- und Fernsehstationen, wird unser Programm von Mittwoch 6 Uhr in der Früh bis Donnerstag abends umgestellt. Die Gründe dafür sind die Unterzeichnung der Tarifverträge, finanzielle Selbstständigkeit von ERT und die ungerechte Kürzung unserer Löhne. So hörte man es in dieser Woche aus griechischen Radios. Ich konnte das selbst hören. Hören Sie nachher ein Interview mit dem Radiochef von dem Programm ERT3 und auch dem Technikchef, was das alles zu bedeuten hat, inwieweit es die Euro-Krise und eine Medienkrise parallel gibt und ob vielleicht die Hoffnung immer mehr schwindet, aus dieser Falle herauszukommen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie haben den Sendungseinstieg möglicherweise noch im Ohr. Das war eine Trailerschleife des griechischen Radioprogramms ERT3. Daraufhin wurde ja Musik nur gespielt und immer mal wieder gesagt, wir streiken. Und das Ganze natürlich eingebunden im Kontext zu den Streiks in Griechenland zurzeit in dieser Woche. Es gab einen Generalstreik. Die Presse, die Medien, alle haben auf ihre Probleme auch aufmerksam gemacht. Und ich war in Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, und habe dort gesprochen mit Pavlos Nierantzis. Er ist der Radiochef des staatlichen Rundfunks auf der 102 Megahertz und, man höre und staune, der 95,8 Megahertz, also die Frequenz, die in Berlin und Brandenburg Radio 1 abstrahlt. Ein Kultursender in dem Fall. Und dann gibt es noch ein weiteres Programm, das er verantwortet, das auf Kurzwelle sendet für Griechen im Ausland. Und ja, hören Sie ein Interview, das ich versuche einigermaßen live zu übersetzen, damit Sie auch verstehen, was in dem Fall Pavlos Nerantzis, der Radiochef von ERT3, zu sagen hat.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας 102 FM 1044 Μεσαία.
Wir kommen wahrscheinlich gerade etwas ungelegen. Es gibt einen Streik. Was ist passiert?
Ja, heute wird gestreikt. Darin sind alle Journalisten beteiligt. Die Gewerkschaft der Journalisten und die Vereinigung der Zeitungsredakteure aus Nordgriechenland.
Unsere Hauptforderung ist, dass ein neuer Tarifvertrag unterzeichnet wird. Seit 2009 liegt er auf Eis. Seitdem warten wir auf diese Novellierung. Die Arbeitsbedingungen in der Presse sind tragisch. Hunderte von Journalisten werden entlassen. Andere müssen Gehaltskürzungen auf sich nehmen. Bei vielen Zeitungen wandelt man die Tarifverträge in einzelne Verträge und arbeitet im sogenannten Rotationsprinzip abwechselnd. Doch die Zeitung ist kein Produkt wie jedes andere, an dem ich einfach mal 3 Tage arbeite und dann aussetze.
Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να. Δεν είναι το, η εφημερίδα ένα πρωινό όπως τα άλλα για να πεις δουλεύω 3 μέρες και μετά δεν δουλεύω. Κάσα Integration είναι εκ περιτροπής.
Was ist die Ursache? Ist das die allgemeine Wirtschaftssituation, die Situation innerhalb der Europäischen Union, der Kampf mit dem Euro oder gibt es dafür auch andere Ursachen?
Die Krise ist natürlich der Innenpolitik geschuldet. Griechenland hatte trotz des Wirtschaftswachstums ab dem Jahre 2000 große Probleme, was die Staatsführung anbetrifft, seine Verschuldung, seine Bürokratie. Die Krise des politischen Systems halt. Es gab keine Haushaltsführung, ökonomisch und auch überhaupt im politischen Leben dieses Landes. Das sind die innenpolitischen Gründe.
Die Diaphora, die Graphiokratie, die Krise des politischen Systems. Und es gab kein Nikokirem, nicht nur in den Ökonomika, sondern generell in der politischen Ζωή des Landes. Das sind die esoterischen Gründe. Das, was die Krise verursachte,
aber was letztlich in die ausweglose Krise geführt hat, war das Gewinnmaximierungsbestreben der internationalen Finanzmärkte, der Geldgeber, die in Griechenland das schwächste Glied in der EU gesehen haben, sie wirklich an der schwächsten Stelle gepackt haben und so gnadenlos mit Griechenland umgegangen sind. Und die EU war unfähig, Schutz zu bieten, ihre Solidarität zu erklären.
Να εκδηλώσει την αλληλεγγύη. Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν το πρόβλημα του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους.
Um das Defizit und die Schulden auszugleichen, hatte der Internationale Währungsfonds eine einfache Lösung vorgeschlagen, die Löhne des öffentlichen Sektors massiv zu kürzen. Das hatte natürlich für uns zur Folge, dass wir, die Angestellten und Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks, ebenfalls daran glauben mussten. Unsere Löhne wurden innerhalb eines Jahres um 30% gekürzt. Und ein Jahr später, nachdem wir diese ganzen Opfer bringen, stehen wir vor der bitteren Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat. Weder die Staatsschulden konnten getilgt werden, noch das Haushaltsdefizit konnte reduziert werden.
Μέσα σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο μετά συνεπώς δεν λύθηκε ούτε το πρόβλημα του ελλείμματος.
Die Finanzmärkte spekulieren weiter zu Lasten Griechenlands und niemand, ja wirklich niemand. Und ich wiederhole es noch einmal, niemand hat eine Vision oder Ahnung, wie man dieses Problem lösen kann. Auch nicht Angela Merkel. Gestern hat sie im Spiegel gesagt, Griechenland sollte zur Drachme zurückkehren. Aber auch das geht nicht. Denn niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, wie ein Rückkehrmechanismus eines Landes der Eurozone in die alte Währung funktionieren soll. Darüber hinaus wird Griechenland mit Häme überzogen, wenn wir dabei an die Berichterstattung der Bild-Zeitung oder die Verunglimpfung unserer Aphrodite im Fokus denken. Es wird immer gesagt, der Grieche arbeitet nicht. Das stimmt nicht. Und so haben alle ihre Stereotypen im Kopf. Die Deutschen denken, die Griechen wären faul. Die Griechen denken, die Türken sind eine permanente Bedrohung. Jede Nation hat ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Die Griechen arbeiten wie verrückt, auf Basis der Statistik von Eurostat mehr als alle anderen. Unser Problem ist, dass wir keine Industrie haben. Wir produzieren nichts und exportieren daher kaum. Das ist natürlich ein echtes Problem.
Das Problem ist, dass sie nicht produzieren, sie haben αποδοτικότητα, δεν έχουν παραγωγικότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό.
Sie haben die Bild-Zeitung erwähnt, Sie haben den Spiegel erwähnt, auch den Fokus, der jetzt angeklagt ist in Athen, wegen einer Berichterstattung, die den Griechen unwürdig zu sein scheint. Was genau haben Sie von diesem Prozess und auch vielleicht von der Berichterstattung im Nachrichtenmagazin Fokus mitbekommen? Trifft tatsächlich diese Kritik an Griechenland die Ehre der Griechen?
Σαφώς, διότι πληγώνει το ελληνικό αίσθημα αυτό, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Selbstverständlich verletzt das unsere Gefühle, denn das, was es ausdrücken will, korrespondiert nicht mit der Wirklichkeit. Außerdem hat jede Nation Symbole, die für das Identitätsgefühl wichtig sind. Wenn wir uns an die Karikaturen vor einigen Jahren erinnern, die eine dänische Zeitung über den Islam gedruckt hat. Selbstverständlich stehe ich für die Meinungsfreiheit ein, aber es sollte eine Abwägung geben, ob man damit informiert oder das Gedruckte nur dem Zweck der Provokation dient und damit unnötige Konflikte produziert. Ich finde, wir sollten innerhalb der Europäischen Union und nicht nur dort die Kultur des jeweils anderen respektieren.
Νομίζω ότι μέσα στην Ευρώπη τουλάχιστον, αν όχι γενικότερα, παγκοσμίως πρέπει να σεβόμαστε και την κουλτούρα του άλλου.
Nun wird gestreikt, mit welchem Ziel? Also gerade beim staatlichen Hörfunk und Fernsehen, man ist doch abhängig vom Staat. Geht das so einfach mit dem Streiken und das Durchsetzen der Ziele insofern, dass man wieder mehr Geld bekommen will? Lassen sich Politiker davon beeindrucken?
Η κυβέρνηση, η οποία είναι σοσιαλιστική, υποχρεώθηκε να...
Nein, diese Regierung, die ja eigentlich eine sozialistische ist, hat sich dazu verpflichtet, eine Politik zu verfolgen, die eigentlich gar nicht in ihr Programm passt. Die griechische Regierung ist momentan in diesem Käfig eingesperrt. Sie hat gar keinen Spielraum. Genauso in diesem Käfig sitzen auch wir, die Menschen, die streiken. Auch sie wissen, dass sie mit dieser Form des Drucks letztlich gar nichts erreichen können.
Δεν μπορούν να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν.
Können Sie sich eine eigene Meinung leisten gegen den Staat als staatlicher Radiochef?
Πάντα η κρατική ραδιοτηλεόραση είχε...
Der staatliche Rundfunk in Griechenland hatte traditionell immer eine Abhängigkeit von der aktuellen Regierung, die an verschiedenen Stellen ihre Papageien hinsetzt. Und es gibt aber gleichermaßen auch die festen Journalisten, die schon immer da waren und gute Arbeit leisten. Und dieses Mischungsverhältnis ist von Regierung zu Regierung unterschiedlich. Unter der Regierung von Kostas Simitis war die Situation sehr frei. Unter der Regierung der neuen Demokratie von Karamanlis haben sich die Fronten verschärft. Mich haben sie zum Beispiel blockiert. Ich habe 2 Dokumentarfilme über illegale Flüge und Festnahmen der CIA in Griechenland, Zypern und anderen europäischen Ländern im Kampf gegen den Terrorismus produziert. Ich hatte genau recherchiert, an welchen Orten die CIA überall gewesen ist. Und dann habe ich noch über einen Skandal in Griechenland berichten wollen, in dem Spendengelder für die humanitäre Hilfe der Tsunami-Opfer veruntreut und für andere Zwecke verwendet wurden. Man hat diese Dokumentarfilme nie ausgestrahlt, die Dokumentationsreihe und meine Sendung im Radio eingestellt. Heute darf man im Rundfunk wieder ein wenig offener reden. Es gibt Journalisten, die frei ihre Meinung äußern, auch gegen die Regierung und die Partei, die an der Macht ist.
Είναι ελεύθερα, δηλαδή μιλούν ελεύθερα και στην κρατική ραδιοτηλεόραση. Δηλαδή, εδώ ας πούμε στο ραδιόφωνο, ανοιχτά λένε την άποψή τους, υπάρχουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν είναι με το κυβερνητικό κόμμα, λένε ανοιχτά την άποψή τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Soweit Pavlov Nerantzis, Radiochef von ERT3. Gleich hören wir mal die ganze Situation aus der Sicht des Technikleiters von ERT3. Denn wo gespart wird, fallen Investitionen weg. Das griechische Radio ERT3 mit seinen 3 Programmen sendet auch auf der Mittelwelle 1044 Kilohertz. Und ich weiß nicht, ob es da bei einigen von Ihnen irgendwie in Erinnerung klingelt. Das war mal eine Frequenz, die DT64 gehörte. Ganz kurz übergangsweise, weil alle UKW-Frequenzen weg waren. Der Sender steht in Wilsdruf. Das ist in der Nähe von Dresden. Und abends, vielleicht haben Sie da auch mich schon mit Medienthemen gehört, gab es immer so ein Übersprechen der Raumwelle, ein, ja, man sagt dazu auch eine Interferenz. Plötzlich kam immer so ein Programm durch. Und das war, den nannten wir damals so ein bisschen despektierlich, der Grieche stört wieder. Und genau das war damals Thessaloniki 1. Heute ist es das Programm ERT 3. Und das war insofern für mich ganz witzig, den Technikchef mal zu fragen. Er heißt Panagiotis Vaudas, ob er überhaupt davon wusste, dass es eine Frequenz gibt in der Nähe von Dresden, die sein Programm ganz genau beobachtet hat.
Es war uns bekannt, dass wir in Deutschland gehört wurden. Das war ja auch die Absicht, dass wir auf Mittelwelle in Deutschland zu hören sind, um uns an die griechischen Gastarbeiter und Auswanderer zu wenden. Aber wir wussten nicht, dass wir diese Interferenzen mit dem Sender bei Dresden haben. Das habe ich gerade zum ersten Mal gehört.
Welche Leute hören denn heute noch Mittelwelle?
Es gibt nur alte Untersuchungen, eine neue Studie wurde nicht gemacht. Wir bekommen nur etwas mit, wenn wir mit den Senderanlagen Probleme haben. Dann ruft man uns an und sagt, wir hören euch gar nicht, ist etwas passiert? Vielleicht wird eine neue Studie einmal in Auftrag gegeben, jetzt wo wir in einer Umbruchphase stecken, von der Umschaltung analog auf digital, aber Konkretes weiß man nicht.
Aber bis heute gibt es keinen Plan für einen sogenannten Analog-Switch-Off oder das Programm auf der Mittelwelle komplett abzuschalten. Lediglich die Leistung ist ein wenig reduziert zurzeit. Es gibt eine Korrektur, Anpassung, eine Überlegung, ob das Hauptprogramm auf ein anderes Signal gelegt wird und ob neue Sender gekauft werden, neue Antennen. Das hängt natürlich von der gegenwärtigen ökonomischen Situation ab. Aber es gibt noch keine Entscheidung, was genau gemacht wird.
Digital Audio Broadcast ist ein großes Streitthema. In Deutschland wird jetzt DAB Plus eingeführt. Ist das hier auch ein Thema?
Bisher gibt es keine Pläne für den digitalen Hörfunk. Beim Fernsehen sind wir in Verzug. Seit circa 8 Monaten erst gibt es einige Sender, die digital abstrahlen. Für das Radio gibt es weder einen Zeitplan, wann wir wandeln, mit welchem Protokoll und von welchem Sendezentrum aus. Um es noch einmal richtig zu sagen, es wurden Karten zwar gemacht, Sendezentrum für Sendezentrum und wie sie senden sollen, aber der Prozess ist noch gar nicht eingeleitet, sodass man sagen könnte, in 6 Monaten ginge es los für dieses oder jenes Sendezentrum. Es gibt kein Datum für einen Switch-off, aber Pläne.
Gibt es denn überhaupt ein Bedürfnis, digital zu senden, weil in Deutschland zum Beispiel die Privatradios gar nicht digital senden wollen in der Mehrheit, weil sie dadurch nicht mehr Hörer haben?
Dieses Problem haben wir nicht. Wir haben ein finanzielles Problem, auf digital umzustellen. Investitionen für neue Geräte und Sender. Es gibt da eine Tendenz, gerade was das Radio in Griechenland anbetrifft, dass es immer mehr Stationen werden. Es gibt schon so viele und es werden immer mehr. Keiner weiß, wie viele es sind. Und es kommt vor, dass der eine den anderen stört. Bisher war es so, dass die Lizenzen vergeben wurden von den örtlichen Verwaltungsbehörden. Zum Beispiel Thessaloniki für Thessaloniki und Katerini für Katerini. Der Druck für die Digitalisierung entsteht also dadurch, dass immer mehr Sender sich gegenseitig stören. Eine Digitalisierung würde die Probleme beheben.
Ist beim normalen UKW-Radio die Zuhörerschaft vornehmlich älter oder ist das gemischt?
UKW hört wirklich jeder, jung wie alt. Natürlich haben die jungen Leute die Möglichkeit, an den PC zu gehen und Webradio zu hören. Aber UKW wird seinen Lieblingsstatus behalten, denn man muss ja mal sehen, wann hört man eigentlich Radio? In Griechenland fährt man lange im Auto und hört gern am Strand Radio. Da gibt es kein Internet. UKW kann man in Griechenland einfach nicht so abschalten. Das hört wirklich die Mehrheit.
Στην Ελλάδα έχουμε και τις παραλίες το καλοκαίρι, έτσι ακούμε στην παραλία, στη θάλασσα, οπουδήποτε. Τα FM είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοπούν στην Ελλάδα, ακούει η συντριπτική πλειοψηφία.
Soweit der Technikchef von ERT3, Panagiotis Vaudas. Und ich bin ein bisschen erfreut, dass es mir gelungen ist, von einem DXer, den vielleicht der eine oder andere auch kennt, nämlich Klaus Grote, soeben eine MP3-Datei zu bekommen mit diesem berühmten Griechen, von dem ich Ihnen erzählt habe, den wir mal erwähnten. Hören wir doch einfach mal kurz rein.
So, aber jetzt erinnern wir uns an den letzten Höhepunkt in der 29-jährigen DT-Geschichte. Hier sind die letzten 7 Mittelwellenminuten eingefangen. Ja, einige Dutzend Kilometer von der Antenne entfernt, 23.53 Uhr auf einem verlassenen Autobahnparkplatz.
Vorsicht, Vorsicht! 0 Uhr.
Deutscher Rundfunk Nachrichten.
Haben Sie es eben gehört? In dieser kleinen Pause von DD64 und dem Mitteldeutschen Rundfunk war so eine folkloristische Musik. Das war der Grieche Thessaloniki 1. Und das Witzige ist, ich sagte es eingangs schon, dieser Sender sendet natürlich auch auf UKW und zwar mit der 95.8, aber so, dass wir uns nicht mehr stören können. Soweit meine kurze Berichterstattung aus der zweitgrößten Stadt Thessaloniki in der Übersetzung meiner Kollegin Eleni Klotzikas.
Sonst zu ehren.